Ja, BlackRock im Kanzleramt, Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob das noch ein Fragezeichen ist. Deutschland wäre der erste Staat auf der Welt, in dem ein ehemaliger BlackRock-Funktionär Regierungschef wird. Und ich sage Funktionär, denn üblicherweise wird gesagt, ja, Merz war BlackRock-Lobbyist. Das ist schon eine Beschönigung, denn er war Funktionär im BlackRock-Konzern. Er hatte eine formelle Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der BlackRock Asset Management Deutschland AG und unterstand der Filiale in New York. Und das war in dieser Zeit 2016, 2020 eine entscheidende Zeit für die Expansion von BlackRock in Deutschland. Nochmal kurz zurück, weil aber die Aufsichtsratstantiemen für Merz nur 150.000 Euro betrugen im Jahr. Das war ein Armutslohn für den Multimillionär Merz. Deswegen bekam er noch einen Beratervertrag dazu, dessen Honorar beide Seiten bis heute geheim halten. Und nicht nur die Geheimhaltung dieses ja noch relativ bescheidenen Reichtums, sondern vor allem des ganz großen Reichtums, das ist ja auch die gezielte Geschäftstätigkeit von BlackRock, wo ich noch drauf komme. Also, so arrangierte und begleitete der BlackRock-Funktionär Treffen seines aus New York eingeflogenen BlackRock-Chefs Lawrence Fink mit dem damaligen Finanzminister Wolfgang Schäuble, CDU, mit dessen Nachfolger Olaf Scholz, SPD. Merz arrangierte auch Treffen mit Kanzleramtschef Helge Braun und mit Wirtschaftsminister Altmaier, beide CDU. Mit Vizekanzler Sigmar Gabriel und Finn Sands Staatssekretär Jörg Kukis bei der SPD, alles außerhalb der Öffentlichkeit. In diesen Jahren wurde BlackRock zum größten Aktionär in Deutschland, also zum größten Miteigentümer der wichtigsten gut 100 der größten Unternehmen in Deutschland. Und das war auch unter der Dauerkanzlerin Angela Merkel, die alles heimlich absegnete, ohne jeglichen Konflikt mit Merz. Der Finanzchefberater Merkels, der Banker Lars-Hendrik Röller, er war 10 Jahre lang bis zum Ende der Regierungszeit von Merkel Abteilungsleiter für Finanzen und Wirtschaft im Bundeskanzleramt, schied 2021 mit Merkel aus. Und wohin ging er? Zu BlackRock. Ne, Merz und Merkel mögen ihren kleinen deutschen Konflikt haben, aber vor dem großen Herrn sind sie gleich. Diese genannten Treffen kamen erst später raus durch eine Anfrage der Linken. Und als Merz endlich CDU-Vorsitzender wurde, trat er von dieser Funktion bei BlackRock zurück. Sonst würde beim Kampf um Wählerstimmen das nicht so gut ankommen. Merz ist ja ein Extrempopulist. Darauf kommen wir im Einzelnen noch genauer zurück. Ja, Merz hat jetzt ja keine Verbindung mehr zu BlackRock. Aber das scheint nur so. So lud Fink seinen Ex-Angestellten jetzt beim Weltwirtschaftsforum in der Hochsicherheitszone des Schweizer Alpenkurorts Davos in einem Luxushotel zum Dinner ein. Merz wurde einer Runde hochkarätiger internationaler Investoren vorgestellt, durfte eine kurze Rede halten außerhalb des offiziellen Programms. Und Lorenz Fink ist in der Leitung des Weltwirtschaftsforums. Merz nicht. Übrigens, als Fink jetzt in Davos ein paar Schritte auf der Straße zum Hotel ging, wurde ihm von einem Kamerateam einige kritische Fragen gestellt, die in den offiziellen Veranstaltungen nicht gestellt werden. Fink, umgeben von Leibwächtern, blieb stumm, Aber er zog sein Handy heraus, fotografierte die Interviewer wortlos zweimal und verschwand im Hotel. Was meint ihr, wieso macht er solche Fotos? Ich komme jetzt zu den Shadow Banks, den Schattenbanken, wie sie offiziell heißen, BlackRock und Co. Sie stiegen erstmal auf in America First, das hieß damals schon so. Mit der Finanzkrise wurden sie noch mächtiger und kauften sich auch in der EU ein. Sie, also BlackRock, Vanguard, State Street und so weiter, sie hatten nämlich keine Krise, sondern viel Geld, sprich das Kapital ihrer superreichen Kunden. BlackRock hatte von US-Präsident Obama den 150 Millionen Auftrag bekommen, die Finanzkrise abzuwickeln. So wurde BlackRock der größte Insider des westlichen Finanzwesens, auch in Europa. Manager von BlackRock wurden Mitglieder der US-Regierung bei Obama und dann wieder zuletzt bei Biden und Harris. Und BlackRock berät die US-Zentralbank und die Europäische Kommission und die Europäische Zentralbank. So wurde BlackRock also nicht nur der größte Aktionär, Miteigentümer in Unternehmen und Banken in den USA, sondern auch in den reichen Staaten Europas, in England, Frankreich und so weiter, übrigens auch in der Schweiz und besonders in Deutschland. Also mit diesen 11 Billionen sind es inzwischen, ist BlackRock Miteigentümer in 18.000 Unternehmen und Banken gleichzeitig. Im US-geführten Westen und auch etwa in den Milliardärsstädten Asiens wie Singapur und im indischen Mumbai. Und ein solches mit Regierungen, Parteien, Finanzinstitutionen, Medien und Lobbyisten verflochtenes Monopol gab es noch nie im Kapitalismus. Und BlackRock ist der führende Organisator dieses America First. BlackRock bekommt das Geld zum Aufkauf dieses Eigentums bei Multimillionären und Multimilliardären, aber BlackRock führt deswegen keine Konten für Normalbürger, muss nicht personalintensiv die vielen Konten und Krümelseinkommen der angestellten Arbeiter und Rentner mitschleppen. BlackRock und Co. machen Wealth Management, Reichtumsmanagement, also die Superreichen noch reicher machen. BlackRock hat 70 Filialen, aber nur in den Städten, wo die meisten und reichsten Superreichen sitzen und nur in den reichsten Staaten der Erde. Also allein 21 dieser 70 Filialen sind in den USA, in New York, San Francisco, Chicago, Miami und so weiter. Und so hat BlackRock zum Beispiel keine einzige Filiale in den von der EU verarmten Staaten Osteuropas. Sie werden offiziell als Schattenbanken bezeichnet, Shadow Banks. Sie haben noch mehr Freiheiten als traditionelle Banken und Vermögensverwalter und können deshalb auch höhere Gewinne herausholen. Auch die Beihilfe zur globalen Steuerflucht gehört zu diesem Reichtumsfreiheitsgeschäft. Darauf komme ich noch genauer. Und BlackRock organisiert auch die Unsichtbarkeit seiner superreichen Kunden. BlackRock ist eine Black Box. Mit seiner Hilfe werden die großen Privateigentümer nicht nur immer reicher, sondern auch so unsichtbar wie noch nie in der Geschichte des Kapitalismus. In Deutschland verwaltet BlackRock ein privates Vermögen von 270 Milliarden Euro. Das ist etwa so viel, wie die Deutsche Bank auch verwaltet, mit ihren 30.000 Mitarbeitern. Aber BlackRock braucht dafür, für die gleiche Summe, nur 170 Mitarbeiter. BlackRock hat nur Konten für die winzige Minderheit der 0,01% der Superreichen. Und in Deutschland braucht BlackRock dafür nur eine einzige Filiale in München, von der man öffentlich aber nichts sehen kann. Bereits 1994, vor 30 Jahren, hat sich die Blackbox hier in Deutschland eingenistet. Hat es jemand bemerkt? Aber BlackRock hat es genau registriert. Durch den profitablen Ausverkauf der DDR waren in Ostdeutschland viele Menschen ärmer geworden und in Westdeutschland waren einige wenige reiche Kapitalisten noch reicher geworden, also neue Kunden für das diskrete Wealth Management von BlackRock und Co. Was für eine Gesellschaft gestalten BlackRock und Co. und ihre bezahlten Funktionäre? Beginnen wir mit ihrem Aufstiegsstaat und zentralen Standort USA. Die USA sind, jetzt kommt es erstmal Englisch, damit ihr das Original hört, die USA sind a brittle gerontocracy rotting from within. Die USA sind eine brüchige Oligarchenherrschaft, die von innen verfault. Diese verbreitete Meinung sei begründet, schreibt der US-Politikprofessor Michael Beckley in Foreign Affairs, Zeitschrift der außenpolitischen Lobby der führenden US-Konzerne. 70% der US-Bürger halten die USA für arm und nicht gut, so Beckley. Nur noch 20% vertrauen der Regierung, selbst wenn sie sie selbst gewählt haben. Im Wahlkampf 2024 in aller Öffentlichkeit 2 Attentate auf einen der Kandidaten. Das gehört dazu wie die wiederkehrenden tödlichen Amokläufe. 2024 wurde in New York der Chef des Versicherungskonzerns United Health auf offener Straße erschossen von einem jungen Mann. Ihm hatte die Versicherung mehrere Behandlungen verweigert. Er wurde verhaftet, aber in den Social Media als Held gefeiert. Der tote Konzernchef wurde mit Spott und Häme und grinsenden Emojis übergossen. Zehntausende Amerikaner posteten, auch mir wurden Behandlungen verweigert. Facebook löschte alles ungleich schneller als sonst. United Health, der weltgrößte Krankenversicherer, holt durch besonders hohe Ablehnungsquoten besonders hohe Gewinne heraus. Die landen bei den Aktionären also in dieser Reihenfolge bei BlackRock, dann Vanguard, State Street, JP Morgan und Fidelity. So sind BlackRock und Co. in den USA auch die führenden Aktionärsgruppen in der Fracking-, Pharma-, Agrobusiness-Industrie, in der Kreuzfahrtindustrie, in der Unterhaltungsindustrie, also zum Beispiel Taylor Swift bei Universal Music, auch bei Tesla, in den Digitalkonzernen des Silicon Valley und sowieso in der Rüstung und auch in den Leitmedien wie der New York Times und dem Wall Street Journal und USA Today, sozusagen die Bildzeitung der USA, und der großen TV-Sender, ob diese jetzt mehr liberaler-mäßig eingestellt sind oder offen rechts sind, wie der Lieblingssender von Donald Trump, Fox News. So gewinnen die Gründerfamilien der Konzerne wie Tesla, Facebook, Meta, Microsoft, Google, Apple und Amazon mit Hilfe ihres Großaktionärs BlackRock Vermögen von 200, 300, 400 oder auch mal 500 Milliarden Dollar. Dazu brauchten sie nicht Trump. Das haben schon Clinton, Obama, Biden und Harris gefördert. Die Gewinne und Börsenwerte sind so hoch wie nie. Gleichzeitig führen die USA im Vergleich noch vor den anderen Kapitaldemokratien, die auch nicht so gut dastehen wie Deutschland, bei Armut und Krankheit, Suchtabhängigkeiten, Fettleibigkeit, Kindersterblichkeit, Analphabetismus, Häftlingsquote, Obdachlosigkeit, Zahl und Größe der Slums, private Überschuldung, Schwarzarbeit und alles noch verbunden mit Rassismus. Millionen Beschäftigte wohnen in der Nähe ihrer Firmen in ihrem Auto. In keinem anderen Staat gibt es so viele bewaffnete, rechtsradikale Gruppen und Polizeigewalt gegen die Unterklasse und so viel Straflosigkeit für reiche Wirtschaftskriminelle, einschließlich von Präsidentensöhnen wie bei Joe Biden oder des jetzigen Präsidenten selbst. Der US-Nobelpreisträger für Wirtschaft, Angus Deaton, dokumentiert es im Buch Tod aus Verzweiflung, Death by Despair. Die USA führen bei der Selbstzerstörung der erniedrigten, verarmten, einsamen Menschen durch Drogen- und Alkoholabhängigkeit, Gewaltkriminalität und gegenseitiges Töten. Der häufigste Einsatz der Millionen privater Schusswaffen gilt dem Selbstmord. So sinkt seit 2 Jahrzehnten in den USA die Lebenserwartung der Working Class, auch in der Mittelklasse. Gleichzeitig investieren die neuen Oligarchen wie Jeff Bezos Milliarden in die Forschung. Wie können wir unser Leben auf mindestens 120 Jahre verlängern? Das Leben auf unseren Yachten und in unseren pazifischen Residenzen auch im Alter genießen, und zwar gesund. Ihre extremen Gewinne machen Musk, Bezos, Zuckerberg und Co. und ihre Aktionäre BlackRock und Co. durch brutale Praktiken. Die Tesla Gigafactory nicht nur in Fremont in Kalifornien, sondern auch in Brandenburg, Deutschland, hat den weitaus höchsten Anteil an Notfalleinsätzen für verletzte Arbeiter. iPhones und die anderen Digitalgeräte werden durch unsichtbar ausgebeutete Millionenheere moderner Sklavenarbeiter, meistens Frauen, in verarmten Ländern montiert, sprich Stichwort Fabrik Asien, Indien insbesondere. Millionen illegale Migranten arbeiten in den USA, bilden eine wichtige Stütze der US-Wirtschaft, zahlen Steuern, leben ängstlich, wählen dürfen sie nicht, werden aber durch die Hetze gegen sie und durch ständige Deportationen zur billigen, unsichtbaren Arbeit erpresst. Diese Praxis, eine kleine persönliche Bemerkung zwischendurch, der Erpressung von illegal gehaltenen Immigranten wurde mir schon 1984, vor 40 Jahren, gezeigt, beim Chiphersteller Intel, als ich damals vor Ort in Silicon Valley die Hightech-Industrie untersuchte. Solche menschenwidrige, modernisierte Sklaverei ist eine Quelle des Reichtums. Eine zweite ist die großflächige und tief in Böden und Grundwasser getriebene Zerstörung durch die Agrobusiness und die Fracking-Industrie. Eine dritte ist die Ausspähung der Nutzerdaten von Menschen und Unternehmen durch die ebenfalls nicht regulierten monopolistischen Digitalkonzerne, die zudem Preisaufschläge diktieren und mit staatlichen Aufträgen und Subventionen überhäuft werden. Aber die wichtigste Gewinnquelle, so heißt es beim Foreign Affairs Autor Michael Beckley ganz offen, sind Kriege. Die eigenen Kriege und die von den USA kreditierten und belieferten Kriege. Sie sind umso profitabler, je länger sie dauern. Beispiele sind der Erste und Zweite Weltkrieg, Vietnam, Irak, Afghanistan, aktuell die Ukraine und Israel. Dazu gehören die Rüstungsexporte an die Staaten der US-geführten Militärbündnisse wie die NATO und der aufwendige Dauerbetrieb der über 800 US-Militärstützpunkte in 80 Staaten und annektierten Inseln rund um die Erde. Dazu gehören Manöver und die ständige militärische Präsenz zu Land, zu Wasser und in der Luft und nicht zuletzt die Belieferung von Terroristengruppen. So ist BlackRock folgerichtig auch der offizielle Koordinator für den Wiederaufbau der Ukraine. Das ist für BlackRock als Großaktionär der Rüstungs-, Energie- und Fracking-Industrie umso profitabler, je länger der Krieg dauert und je mehr vorher zerstört wird. Die Ukraine soll, wörtliches Zitat, ein Leuchtfeuer für die Kraft des Kapitalismus werden, so BlackRock-Chef Lawrence Fink. Für dieses Leuchtfeuer werden Hunderttausende ukrainischer Soldaten auf dem Altar der westlichen Werte, also der Gewinne für BlackRock und Co., geopfert, verbrannt, zugleich ungezählt und vor dem eigenen Publikum versteckt, als gäbe es sie gar nicht. Nicht nur die meisten Gewinne und Gewinner werden versteckt, sondern auch die Opfer. Foreign Affairs-Autor Beckley bezeichnet diese Gleichzeitigkeit der innerlich verfaulenden Gesellschaft mit der größten Gewinn- und Kriegsmaschine als Paradox. Und, so Beckley, er konstatiert es ganz cool, von diesem Paradox, von diesem Leuchtfeuer des Kapitalismus geht eine tödliche Gefahr aus. Ich zitiere wieder erst Englisch. The paradox of American power may one day bring it all crashing down. Das Paradox der US-Macht kann eines Tages alles zerstören. Diese tödliche Gefahr für die Menschheit ist den US-Oligarchen und ihren wissenschaftlichen Mitattätern also durchaus bewusst. Denn Foreign Affairs wird vom Council on Foreign Relations, CFR, herausgegeben. Er wird von den führenden Kapitalisten finanziert. Und natürlich ist BlackRock-Chef Fink nicht nur im Leitungsgremium des Weltwirtschaftsforums, sondern auch Direktor im Council on Foreign Relations. Ich komme jetzt zu den ideologischen Chamäleons. Um ihre verfaulenden Oligarchenherrschaften abzusichern, agieren BlackRock und Co. als ideologische Chamäleons gnadenlos und gewissenlos, erklären sie bei Bedarf das Gegenteil dessen, was sie vorher erklärt hatten. BlackRock war durch die Demokratenregierungen von Clinton und Obama groß geworden. So war Fink als US-Finanzminister vorgesehen, falls Hillary Clinton die Wahl gewinnt, aber als Trump gewann und die Unternehmenssteuern senkte, erklärte Fink, Trump ist gut für Amerika. BlackRock war dann mit Managern in der Nachfolgeregierung von Joe Biden vertreten und stellte auch den Chefberater von Vizepräsidentin Kamala Harris. Aber bei der Präsidentenwahl 2024 und schon vor dem Wahltermin erklärte Fink, gleich wer gewinnt, wir sind mit beiden Kandidaten im Gespräch. Ja, deshalb dann beriet BlackRock Trump bei der Wahl des Finanzministers. Und jahrelang hatte Fink den Klima- und Umweltschutz gepredigt und auch die Europäische Kommission beim Green Deal beraten. Aber noch vor Trumps neuem Amtsantritt erklärte Fink, wir verlassen jetzt die Klimaschutzallianz. BlackRock finanziert in den USA sowieso immer beide Kapitalparteien gleichzeitig und beide Parteien bekämpfen alle Parteien, die sich für die Interessen der Mehrheitsbevölkerung einsetzen. So sägte das Obama-Clinton-Establishment brutal den eigenen aussichtsreichen Kandidaten Bernie Sanders ab und sogar die Grüne Partei wird bekämpft und kleingehalten, übrigens ohne dass die Grünen Deutschlands irgendwie protestieren. Auch so fördern BlackRock und Co. die politische Rechtsentwicklung in den USA, in Europa, in Deutschland. In der Regierung von Biden-Harris war BlackRock mit drei Managern vertreten und jetzt kooperiert BlackRock mit der Regierung Trump, die direkt aus offen rechtsradikalen Multimilliardären besteht. Ja, jetzt müssen wir mal zu Merz kommen. Auch ein ideologisches Chamäleon. Merz arbeitet auch an so einem Paradox wie sein großes Vorbild. Nur die USA sind der Garant der Weltordnung, so sein lebenslanges, unchristliches Glaubensbekenntnis. Dafür das ideologische Chamäleon, das kann auch Merz. Christlich lackierte Politiker seiner Partei üben das seit ihrem ersten Vorsitzenden und Bundeskanzler Konrad Adenauer. Der gab sich als neuer Demokrat, aber seine neue christliche Partei bekam weiter die Spenden derselben Kapitalisten wie Flick und Grupp, die schon Hitler bespendet hatten. Und Adenauers Wahl zum Bundeskanzler war nur knapp möglich, weil die rechtsradikale Deutsche Partei ihn mitwählte. Adenauer ist unser Vorbild, so Merz in seiner Rede kürzlich bei der Adenauer Stiftung Anfang Januar 2025. Merz spielt für das Wahlvolk, den bodenständigen, biederen Sauerländer. Aber wenn es wichtig wird, da schlüpft Merz in das Milliardärsrefugium am bayerischen Tegernsee. Da chattet Merz mit einem seiner Privatjets zu seiner Villa neben den Residenzen des illustrierten Milliardärs Hubert Burda und des russischen Oligarchen Alisher Usmanow. Usmanows Villa wird jetzt übrigens für 25 Millionen Euro zum Verkauf angeboten, damit man mal einen Eindruck von den Preisen dort bekommt. Am Tegernsee erholt sich der CDU-Chef seit vielen Jahren regelmäßig im Familiendomizil. Hier klopft das Paradies an. Hier genießt er das Alpenpanorama. So berichtet mitfühlend die Kapitalpostille Handelsblatt. So macht sich Merz hier fit für wichtige Wahlkampfauftritte, wie etwa im Oktober 2024 in Sachsen. Dort gab der gelernte Populist dann an die braven Sachsen Freibier und Bratwurst aus. Also, so geht das. Aus dem biederen Sauerland erst zur verschwiegenen Promi-Villa am Tegernsee chatten, sich fit machen, sich dann wieder biederstellen und im armen Sachsenland den Volksnahen spielen und die umgarten Wähler lachend großzügig eine kleine Bratwurst spendieren. Dabei erst gegen die AfD hetzen und dann im Bundestag mit der AfD zusammen abstimmen. So kämpft der gelernte Populist für den unsichtbaren Reichtum, seinen eigenen und den noch viel größeren von BlackRock. Als Merz aus der CDU-Fraktionsführung im Bundestag zurücktrat, also vor 20 Jahren, wurde er Miteigentümer der US-Wirtschaftskanzlei Mayer Brown. Die Beratung von Private-Equity-Investoren gehört bis heute zu den Schwerpunkten dieser Kanzlei. Seit damals kaufen diese US-Heuschrecken tausende deutsche Mittelstandsfirmen auf. Zitat Merz: Gut, dass wir auch in Deutschland Heuschrecken haben. So jubelte Merz damals wörtlich in seinem Buch Mehr Kapitalismus wagen. Also erst für den Mittelstand eintreten, umso besser kann ich ihn dann verkaufen. Damals legte er weiter heuschreckenfreudig zu. Kein gesetzlicher Mindestlohn, Kündigungsschutz abschaffen, die Gewerkschaften raus aus den Betrieben, den Gewerkschaftssumpf trockenlegen, die Mitbestimmung abschaffen. Merz leitete die Berliner Niederlassung von Mayer Brown, zuletzt gleichzeitig mit seinen Aufsichtsratsfunktionen bei BlackRock. Er begleitete BlackRock-Chef Fink zu den Finanzministern der Regierung Merkel. Er verdiente leistungslos Millionen als Anwalt mit Tageshonoraren von 5.000 Euro, aber gleichzeitig auch als Miteigentümer der Kanzlei und als Mitglied in bis zu 15 Aufsichts- und Verwaltungsräten. Merz schied erst nach 16 Jahren als Miteigentümer aus dieser Kanzlei aus, also 2021, als er CDU-Vorsitzender wurde, aber er ist weiter Counsel. Das heißt, du bist zwar kein Miteigentümer mehr, weil du aber so wichtig bist, wirst du für wichtige Fälle herangezogen und Kanzleien wie Mayer Braun zahlen für Counsels etwa 170.000 Euro im Jahr. Ja, und dann fraß der Multimilliardär Kreide, Millionär nur leider, schlüpfte in eine ganz andere Rolle. Seine heuschrecklichen Forderungen wiederholte er öffentlich nie mehr. Und jetzt im Wahlkampf verkündet er das Gegenteil. Er schleimt sich bei den Gewerkschaften ein. Zitat: Ich bekenne mich zur Mitbestimmung. Sie ist ein Standortvorteil für Deutschland. So predigte er am 13. Januar vor ein paar Tagen bei der Betriebsrätekonferenz der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft CDA in Bochum. Ja, und Merz hat festgestellt, dass das Christliche bei den Wählern nicht mehr so gut zog. Das verkirchlichte Christentum hatte sich abgewirtschaftet durch sexuellen Missbrauch, klar, aber vor allem durch politischen Missbrauch zugunsten der Reichen. So überlegte Merz: Soll die CDU das C lieber weglassen? Das haben fast alle anderen ex-christlichen Parteien in Europa schon gemacht, haben sich zeitgeistig neue Namen gegeben. In Italien zum Beispiel die korrupte Democrazia Cristiana. Aber Merz fiel kein C-Ersatz ein. Also gut, sagte Merz, dann machen wir erst mal weiter mit dem C. Beim Parteitag 2022 bekannte Merz sich nachdrücklich zum C. Zitat, weil wir spüren, dass es eine höhere Instanz gibt als uns. Richtig. Da gibt es für Merz also eine höhere Instanz als die C-Politik. BlackRock wie Merz, sie haben keine festen ideellen Werte, christliche schon gar nicht, aber tatsächlich eine höhere Instanz. Den egoistischen, leistungslosen Gewinn der Superreichen. Anfang Januar beschwor Merz, es wird keine Zusammenarbeit mit der AfD geben, denn sie ist, Zitat, rechtsradikal, ausländerfeindlich und antisemitisch. Ein paar Wochen später die Zusammenarbeit mit der rechtsradikal, ausländerfeindlich, antisemitischen AfD zur Abschaffung des Asylrechts. Und allglatt ein paar Tage später Merz auf dem Parteitag wieder im Namen der C-Partei das Gegenteil. Die AfD ist der wichtigste Gegner. Die Merz-CDU mit dem abgewirtschafteten C ist offen für jeden ideologischen Strohhalm, wie jetzt kurzzeitig vor der Wahl mal wieder bei der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft für die Mitbestimmung, aber wesentlich nach ganz rechts. So gibt Merz sich jetzt als klein großes Trump-Imitat Germany first. Made in Germany soll wieder etwas gelten in der Welt. Wirtschaft wieder aufbauen. Ausländische Investoren rein. Asylanten raus. Weg mit dem Klima-, Umweltschutz, Klimbim. Bürokratieabbau. Weg mit dem Datenschutz. Runter mit den Unternehmenssteuern. In meiner Regierung wird nicht mehr gestritten. Sofort am ersten Tag meiner Kanzlerschaft werde ich durchgreifen. Merz will dazu eine verschärfte Neuauflage der Agenda 2010, nämlich die Agenda 2030. Noch mehr staatliche Subventionen für ausländische Investoren, noch niedrigere Löhne, auch Arbeit ohne schriftlichen Arbeitsvertrag. Er sagt, muss doch nicht immer so viel Bürokratie sein, schriftlicher Arbeitsvertrag. Und durch die Abschaffung des Bürgergelds noch mehr Disziplinierung und Verarmung der Arbeitslosen. So will Merz dem großen Dealmaker Trump ein Angebot machen, als kleiner Dealmaker. Deutschland und die EU kaufen noch mehr Fracking-Gas und noch mehr US-Rüstungsgüter. Dafür solle bitte, bitte Trump keine Zölle auf Importe aus Europa verhängen. So verkündete Merz in Davos nach dem Dinner bei BlackRock-Chef Fink. So sieht nach dem Muster des Friedrich Merz die wirtschaftliche Stärkung Deutschlands aus, erst mit Hilfe der Agenda 2010 und seiner Mitwirkung damals, ein Jahrzehnt lang bei Mayer Braun, die Verwertung des deutschen Mittelstands durch US-Heuschrecken, danach der Einstieg von BlackRock in die großen Aktiengesellschaften. Sie ziehen die weitere Deindustrialisierung Deutschlands durch, verlagern in die USA und nach China, verarmen die Beschäftigten und Rentner und die Gewinne für BlackRock und Co. und die Boni für die Vorstandschefs steigen und der DAX steigt auf eine bisher unerkannte Höhe von über 20.000 bei diesem wirtschaftlichen Rückgang. Jetzt komme ich zu dem einen Punkt noch, zur global organisierten Steuerflucht. Wir kommen zur letzten Reichtumsquelle von BlackRock und Co. Zu den Geschäften von BlackRock gehört das Verleihen der Aktien gegen eine Gebühr für ein paar Tage oder länger, je nachdem, wie es Spekulanten oder auch Steuerbetrüger gerade mal brauchen. So war der viele Jahre dauernde, milliardenschwere Steuerbetrug mit Cum-Ex nur möglich, dass man sich Aktien auslieh, sich dem Finanzamt gegenüber als Eigentümer ausgab, dafür Steuern zurückbekam, die man nie gezahlt hatte. Und so bilanziert das Handelsblatt die Rolle von BlackRock in dieser jahrelangen Praxis. BlackRock verlieh aus steuerlichen Gründen riesige Aktienbestände und war nicht zimperlich, wenn es darum ging, die Rendite zu trimmen auf Kosten des deutschen Fiskus. Handelsblatt, unwidersprochen. Die Kölner Oberstaatsanwältin Anne Brohr-Hilker, damals führend bei den aufwendigen Ermittlungen gegen Cum-Ex-Betrüger, hatte auch in der kaum sichtbaren, aber wichtigen BlackRock-Filiale in München eine Razzia durchführen lassen. Aber sie konnte die Ermittlungen nicht zu Ende führen. Durch den grünen Justizminister von Nordrhein-Westfalen namens Limbach, merkt euch den Namen oder auch nicht, wurde sie aus dem Amt gedrängt. Im Januar 2025 bilanzierte sie außerhalb ihrer Funktion, die sie verlassen musste: Wir lassen es in Deutschland zu, dass internationale Investmentbanken uns ausrauben. Steht im Spiegel. Ja, gegen Steuerflucht hatte auch Merz noch nie etwas, im Gegenteil. Denn wie erklärte er damals in seinem heuschrecklichen Überschwang, als er in der US-Kanzlei Meyer Braun US-Investoren beriet und sich damit für BlackRock verdient machte, wörtliches Zitat: Viele dieser Fonds haben ihren Sitz in Steueroasen und erhöhen die Rendite ihrer Investoren. Ich hätte jetzt gezeigt eine Liste aus dem Jahre 2023, welche Dividenden hat BlackRock in ausgewählten DAX-Konzernen ausgeworfen bekommen. Also für die 5, 6, 7, 8, 9%, die BlackRock bei Vonovia und Allianz und so weiter hat. Und ein Beispiel, das wir herausgreifen: 370 Millionen Euro im Jahre 23 Dividende an BlackRock. BlackRock hat da 7% der Aktien ausgeschüttet. Ne? Und dazu gibt es nach dem dafür geltenden Wertpapierhandelsgesetz die sogenannte Stimmrechtsmitteilung von BlackRock. Da teilt BlackRock mit, wie viel Prozent der Aktien haben wir, BlackRock, bei der Allianzversicherung. Und dann kommt, wenn man das ausdruckt, eine 15 DIN A4 Seiten lange Liste, verteilt auf 218 Briefkastenfirmen, wo eben diese Briefkastenfirmen namentlich genannt sind: Merger Trident oder Cayman West, Holdco Nummer 16 und so weiter. Also verteilt auf die wichtigsten Briefkastenfirmen der westlichen Welt zwischen Delaware, den Cayman Islands, Singapur, Luxemburg und so weiter. Das heißt also, diese 370 Millionen Dividende, die an den formellen Aktionär BlackRock ausgeschüttet werden, werden verteilt auf 218 durch diese Briefkastenfirmen anonymisierte Geldgeber. BlackRock reicht die Gewinne an diese anonymisierten Geldgeber weiter. Und diese Praxis gilt also jetzt nicht nur für Allianz, sondern für alle DAX-Konzerne und auch für viele weitere Konzerne, große Aktiengesellschaften in Deutschland, die im MDAX, im TecDAX und so weiter gelistet sind. Und bei Rheinmetall sind es 45 Briefkastenfirmen, die auf dann 175 Kapitalgeber die Dividende verteilen. Bei der Deutschen Telekom sind es 45 Briefkastenfirmen für 229 Kapitalgeber und bei Vonovia 49 Briefkästen für 192 Kapitalgeber und so weiter und so fort. Natürlich fordert jetzt BlackRock seine Kapitalgeber nicht auf: Yeah, begeht Steuerflucht, ist toll. Natürlich sagt BlackRock das nicht, aber warum organisiert BlackRock diese Beihilfe zur möglichen Steuerflucht? Denn sie ist hochbürokratisch, aufwendig, kostet viel Geld und mindert den Gewinn. Die Anleger müssen ja die anwaltliche Beratung für die komplizierten, urlangen Verträge bezahlen mit den Treuhändern auf den Cayman Islands und in Singapur und in Luxemburg und in Irland. Und die Treuhänder in diesen Finanzoasen verlangen jährlich ihr Honorar. Warum also sind die großen Bürokratiekritiker BlackRock und Merz in diesem Fall für noch mehr Bürokratie, die auf keinen Bierdeckel passt und auch nicht auf 100 Bierdeckel und die zudem noch viel kostet, wo doch Merz BlackRock bei den Arbeitseinkommen und beim jämmerlichen Mindestlohn um jeden Cent kämpfen? Ja, kurz nachdem Merz als formeller BlackRock-Funktionär installiert war, 2016, da gab er einen Hinweis, obwohl er das nicht wollte. Er hat damals, das war so sein erster größerer Auftritt als BlackRock-Funktionär beim Fondskongress in Mannheim vor 5000 Teilnehmern, als Starredner war er angekündigt, hat er gesagt, und da predigte er sozusagen das, was er auftragsgemäß zu sagen hatte, nämlich wir, also er meinte BlackRock, er war ja BlackRock, ne? Wir sind nicht als Aktionär, sondern im Auftrag unserer Kunden investiert. Das bedeutet, Merz macht damit ungewollt auf den wichtigen Sachverhalt aufmerksam, die von BlackRock anonymisierten Kapitalgeber sind die eigentlichen Aktionäre. Ihnen fließen über BlackRock die Gewinne zu, unter Abzug einer Verwaltungsgebühr für BlackRock. Und der korrumpierte Gesetzgeber spielt mit und lässt diese Grauzone des Betruges zu. BlackRock spielt den nur vorgeschobenen Aktionär und organisiert die mögliche Steuerflucht der Superreichen. Diese organisierte grauzonige Steuerflucht für die leistungslosen Gewinne der anonymisierten, gesichtslosen Superreichen ist die Spitze des US-Paradox, des antidemokratischen Armuts- und Kriegskapitalismus. Und deshalb machen wir das hier zum Thema. Ja, ich komme zum Schluss. Die Kritik am grenzenlosen, leistungslosen Reichtum der kleinen, rechtsradikal offenen Minderheit nimmt zu. Seit Jahren fordern US-Milliardäre wie Warren Buffett, wir wollen mehr Steuern zahlen. Aber sowohl der von Demokraten wie von Republikanern geführte und hoffnungslos überschuldete US-Staat wollen diese Steuern gar nicht. Komisch, oder? Der überschuldete Staat will gar keine Steuern. Jedenfalls nicht von den Reichen. Der BlackRock-Mitarbeiter Morris Pearls verließ seinen Arbeitgeber und gründete die Initiative Patriotic Millionaires. Inzwischen sind 250 US-Millionäre dabei. Sie demonstrierten, ungewöhnlich für reiche Leute, sie demonstrierten mit ihrem Transparent Tax the Rich vor dem Kapitol in Washington. Patriotic Millionaires haben sich auch an die G20-Treffen gewandt. 2023 in Indien, dann wieder 2024 in Brasilien. Hier drängte der Regierungschef Brasiliens Lula da Silva auf eine Millionärssteuer. Aber vor allem zwei Regierungen verhinderten einen Beschluss. Die USA und Deutschland. Finanzminister Lindner, Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck. Ja, deshalb müssen die BRICS-Staaten wie Brasilien vorangehen und auch diese staatlichen Ebenen reichen nicht aus. Nötig und möglich sind Volksbewegungen, national und global in allen Bereichen, der Betroffenheit von Staatsarmut und Deindustrialisierung, abhängig Beschäftigte, Rentner, Mieter, Lehrer und Eltern in Schulen, Ärzte und Pfleger, in den Krankenhäusern und Altenheimen, mit Unterstützung der Angehörigen. Und wir in Deutschland müssen uns mit diesen internationalen Bewegungen vernetzen. Auch etwa mit der Friedensbewegung und Gewerkschaften in den USA. So wurde jetzt in Deutschland die Allianz Vermögen besteuern jetzt mit 22 Mitgliedsinitiativen gegründet. Oxfam verlangt wieder die Besteuerung der Superreichen. Gut so, aber sie alle benennen noch nicht die Spitze der Steuerflucht der Superreichen, die BlackRock-Praktiken. Im Wahlkampf haben sich übrigens jetzt auch mit der Forderung, Vermögende zu besteuern, auch die SPD und Grüne irgendwie lautlos drangehängt. Und auch Linke und BSW haben das im Programm, aber alle benennen noch gar nicht diese von uns dargestellte Spitze der Nichtbesteuerung der organisierten, staatlich geduldeten Steuerflucht der Superreichen. In unserer ersten Konferenz hatten wir durch unsere Jury geurteilt, BlackRock und Co. müssen reguliert, entflochten, entmachten, enteignet werden. Das gilt weiter. Wir fügen, wie andere, die Forderung nach Besteuerung der Vermögenden und Superreichen hinzu und wir ergänzen, beenden wir die von BlackRock und Co. organisierte Beihilfe zur möglichen Steuerflucht. Machen wir diese Praktiken zu einem öffentlichen Thema. Das Wertpapierhandelsgesetz muss so geändert werden, dass die Namen der Kapitalgeber von BlackRock und Co. genannt werden. Und Gewinne dürfen nicht ausgezahlt werden, wenn gleichzeitig deindustrialisiert wird und Löhne gesenkt werden. Und die EU muss die von BlackRock und Co. genutzten Finanzoasen wie Delaware, Cayman Islands und auch die europäischen Finanzoasen, die ja gleichzeitig EU-Mitgliedstaaten sind, aber trotzdem als Finanzoasen für BlackRock auch agieren, also Luxemburg, die Niederlande und Irland, muss die EU in die schwarze Liste, die sie ja eigentlich führt, aufnehmen und die Nutzung unter Strafe verbieten. Ja, einer der ersten Schritte ist die genauere Kenntnis dieser Steuerfluchtpraktiken. In der nächsten Woche erscheint ein Buch, ich habe es wieder selbst geschrieben, es heißt BlackRock Germany. Und darin ist ein QR-Code, damit können alle Briefkastenfirmen von BlackRock und Co. in den großen Aktiengesellschaften in Deutschland eingesehen und veröffentlicht werden. Erstmalig. Also BlackRock Germany mit dem QR-Code. Es gibt ein Gesetz, aber trotzdem bleibt das alles geheim. Und da musst du suchen und suchen. Und Ingo Müller hat sich da monatelang mit dran gesetzt, um diese Verlinkung in diese Dokumente mit den Steueroasen aufzubauen, die dann über diesen QR-Code dann eingesehen werden können. Denn wer über die Steuerflucht der Superreichen schweigt, soll von Demokratie, Wohlstand und Frieden nicht reden. Und wir verbinden das mit der menschenrechtlichen Aufwertung der Arbeit. Wie sagte es doch kürzlich hier in Berlin Mario Kunze, Betriebsrat beim Gesundheitskonzern Vivantes, der Arbeitskampf ist gleichzeitig der Kampf gegen Aufrüstung und Krieg. Und nebenbei gesagt, wenn es keine Kriege gibt, dann wären das auch keine Flüchtlinge und keine Attentäter. In diesem Sinne machen wir uns an die Arbeit. Vielen Dank. Ja.